Es gibt mal wieder gute Nachrichten zu Drittherstellerobjektiven für Canon-Kameras. Wir schauen uns ein interessantes Lux-Foto an und es gibt eine interessante Entwicklung bei RAW-Dateiformaten. Versprochen, die ist wirklich interessant. Willkommen bei Photographics News. Ihr seid mir wirklich welche. Am Mittwoch habe ich nach tagelangen Dreharbeiten mein neues 5-Minuten-Review zum ProRap von Spin Design hochgeladen. Und was muss ich dann in den Kommentaren lesen? April. Da habe ich nun am Mittwoch wirklich gar nicht drüber nachgedacht, dass der 1. April war, beziehungsweise was das für einige Scherzkekse unter euch bedeuten könnte. Aber das Video ist natürlich kein April-Scherz. Die Tücher sind wirklich, wirklich cool. Schaut es euch also doch mal an. Hier oben links über den Link, da links, glaube ich, oder da rechts. Ich bin nach 2 Jahren immer noch nicht sicher, wo YouTube das am Ende hinplatziert. Ebenfalls kein Scherz, aber auf jeden Fall sind die Osterdeals von unserem Sponsor Foto Koch. Unser und euer Partner für Fotografie und Videografie bietet in seiner Deal-Area aktuell täglich wechselnde Deals zu Kameras, Objektiven und Zubehör an. Wieder kann ich euch dabei den Newsletter von Foto Koch empfehlen, über den ihr die Deals dann regelmäßig in eurem E-Mail-Postfach findet. Viel Spaß beim Suchen und beim Shoppen. Den thematischen Anfang macht diese Woche eine eher technische News. Das DNG-Format von Adobe wird neuer globaler Standard für RAW-Bilder. Dabei stellen sich meiner Meinung nach 2 Fragen. Einmal, was zur Hölle ist das DNG-Format von Adobe und was bedeutet das für mich als Fotografen? Okay, vielleicht stellt sich noch eine 3. Frage, aber lasst uns erstmal auf die anderen 2 eingehen. Erstmal zum DNG-Format, das hat einen wirklich kuriosen Ursprung, denn es ist im März 2004 aufgrund einer simplen Frage in einem Online-Forum entstanden. Der Fotograf Robert Edwards fragte dort, ob es nicht möglich sei, dass Adobe einfach ein eigenes RAW-Format entwickelt. Photoshop-Erfinder Thomas Knoll sagte, ja, das ist machbar und einige Monate später stellte Adobe das Digital Negative Format vor. Seitdem wurde versucht, DNG als international anerkannten Standard anzumelden und jetzt ist es nach so vielen Jahren endlich gelungen. Heißt, unter einer eigenen ISO-Bezeichnung ist DNG oder wahrscheinlich sagt man eher DNG, aber ich bleibe mal bei DNG, nun gleichrangig mit Formaten wie TIFF oder PDF, ein anerkannter Standard. Das ist erstmal etwas Positives, da offene Standards etwa auch Kunden mehr Kontrolle geben können. Das zeigt sich zum Beispiel ganz gut an den RAW-Formaten, die es so gibt. Vielleicht kennt ihr das ja, wenn eine neue interessante Kamera erscheint. Tester hier auf YouTube können zwar viele Funktionen schon ausprobieren, die Qualität der RAW-Fotos können sie aber oft nicht beurteilen. Denn die eigenen proprietären RAW-Formate wie .arw von Sony, .nef von Nikon oder .raf von Fujifilm müssen für neue Kameras immer erst durch Bildbearbeitungsprogramme unterstützt werden. Und das hinkt immer so ein bisschen hinterher. Als offener Standard löst DNG dieses Problem und schützt alte Kameras als vollständig dokumentiertes Format auch davor, dass Formate von Programmen irgendwann nicht mehr unterstützt werden. Mit der ISO-Zertifizierung gibt es jetzt zudem auch keinen Grund mehr, dass Hersteller DNG nicht mehr unterstützen. Außer natürlich, wenn sie vorhaben, selbst die Kontrolle über bestimmte Bildformate behalten zu wollen, um etwa vielleicht doch mal irgendwann eine geplante Obsoleszenz für ältere Kameras einzuführen. Oder vielleicht doch nicht. In den Kommentaren unter Jürgens Artikel zum DNG-Format hat der User Gottfried Stutz einen wirklich interessanten Artikel von Foto Schubacher verlinkt. In dem wird die Offenheit des Formates geprüft und kritisiert. Demnach ist eher die Dokumentation des Standards offen, nicht aber das Format selbst. Und auch wird nahegelegt, dass Adobe den Standard nur durchsetzen will, da es ja auch ziemlich teuer ist, alle möglichen Formate mit der eigenen Software immer wieder unterstützen zu müssen. Ich habe euch den Artikel auch mal verlinkt und würde das Thema damit an dieser Stelle gerne abschließen, weil wir auch noch andere News haben. Teilt mir eure Einschätzung aber gerne mal in den Kommentaren mit. Okay, das war jetzt irgendwie sehr technisch, also schaut euch mal dieses witzige Lux-Foto an. Nee, nicht der Lux. Mit diesem Tierlux hat der österreichische Fotograf Josef Stefan den Nuveen People's Choice Award 2026 des Wettbewerbs Wildlife Photographer of the Year gewonnen. Und mich hat das Foto schon aus dem Grund abgeholt, dass mein Nachname ja Lux ist. Aber auch sonst finde ich das Foto echt gelungen. Katzen, egal wie klein oder groß, sind ja dafür bekannt, dass sie vor dem Futtern gerne nochmal mit ihrem Essen spielen, so wie wir es hier sehen. Und das zeigt Flying Rodent eben auch mit so einer gewissen Komik. Entstanden ist das Bild übrigens mit einer Nikon Z9 und einem 600mm Objektiv. Josef Stefan versteckte sich dafür in Torre de Juan Abad in Spanien und hatte das Glück, dass der Luchs und das Nagetier rund 20 Minuten lang hochfahr. Ich glaube, für das Nagetier war das eher nicht so angenehm. Genau, der Fotograf hatte aber auf jeden Fall genug Zeit, um Bilder wie dieses zu machen. Im Wettbewerb gab es noch richtig coole andere Bilder. Schaut dafür mal in Jonathans News vorbei, wenn ihr euch auch dafür begeistern könnt. Der chinesische Hersteller Taipok hat ein 24-50mm f2.8 vorgestellt und damit jetzt auch sein erstes Autofokus-Zoom-Objektiv. Taipok hatte bisher nur so manuelle Vintage-Linsen als Festbrennweiten herausgebracht. Dementsprechend ist das neue Objektiv für den Sony E-Mount auch wirklich interessant. Ich fand es aber auch aus dem Grund cool, dass es mich irgendwie mit diesen diagonalen Rillen optisch an alte Minolta DSLR-Objektive erinnert. Technisch wird der Autofokus von ersten Hands-on-Eindrücken als respektabel bezeichnet. Das Kunststoffgehäuse soll sich ebenfalls solide anfühlen. Preis und Erscheinungsdatum hierzulande sind leider noch nicht bekannt. Vielleicht kommen wir also in den nächsten Wochen nochmal auf das neue 24-50mm zurück. Vielleicht erscheint das Objektiv ja auch irgendwann mal für Canon, denn die Seite Phototrend hat nochmal ein umfangreiches Interview mit 5 verschiedenen Canon-Führungskräften im Rahmen der CP Plus veröffentlicht. Und natürlich wurde Canon da auch mal wieder nach RF-Objektiven von Drittherstellern gefragt. Und die Überraschung, Goto Kura sagt im Wortlaut, die Zusammenarbeit mit neuen Objektivherstellern wird sich in Zukunft intensivieren, aber könnte bestimmte Einschränkungen geben, die mit unserer Geschäftsstrategie zusammenhängen. Drittherstellerobjektive für das RF-Bajonett, vor allem fürs Vollformat, sind ja eine wirklich jahrelange Leidensgeschichte. Es gibt immer wieder Hinweise und dann auch wieder Rückschläge für Canon-Kunden. Dass es jetzt aber so konkret heißt, die Zusammenarbeit wird sich intensivieren und nicht etwa könnte oder würde oder wollte sich intensivieren, ist ja schon mal ein sehr gutes Zeichen. Okay, in der letzten News geht es auch nochmal um Canon und sogar auch um dasselbe Interview wie eben. Goto Kura hat sich nämlich auch noch generell zur Zukunft der digitalen Fotografie in seinen Augen geäußert. Konkret ist die Frage, wenn er sich für eine Canon-Technologie entscheiden müsste, die die Fotografie in den nächsten 24 Monaten grundlegend verändert, welche wäre das? Und die Antwort? Wir glauben, dass die nächste große Veränderung der Wechsel von 2D zu 3D sein wird. Seine Begründung ist dabei so ein bisschen philosophisch, aber ganz cool. Aufgabe der Canon-Geräte sei es immer, die Realität möglichst originalgetreu wiederzugeben und 3D vermittlere nochmal so ein stärkeres Gefühl von Wirklichkeit als 2D. Und noch weiter gedacht zählt Goto Kura auch Sinneseindrücke wie Geräusche, Temperatur, Wind und Gerüche dazu. Vielleicht gäbe es ja in Zukunft Kameras, die all das aufzeichnen können. 24 Monate würden dafür aber natürlich nicht ausreichen. Aber KI und Deep Learning würden einen großen Sprung in der technologischen Entwicklung ermöglichen. Digitale 3D-Technologie ist etwas, was sich ja in den letzten Jahren nie so richtig durchsetzen konnte. Ich weiß noch, dass es schon damals im Kino bei Avatar im Jahr 2009 hieß, dass 3D jetzt die Zukunft sein wird. Und darauf sprangen dann auch alle möglichen Fernsehhersteller auf und dachten, wir setzen nachher alle mit 3D-Brillen am Abend vor der Glotze. Das ist aber nie passiert und selbst Apples technisch beeindruckendes 3D-Experiment, diese Apple Immersion-Videos auf der Vision Pro, sind noch zu umständlich und zu isoliert, meiner Meinung nach. Bilder und Filme sind ja vor allem soziale Artefakte, die man auch gerne mal zusammenschaut und das erschweren alle bisherigen Technologien bisher. Wenn Canon jetzt verstärkt 3D-Inhalte produzieren will, beziehungsweise Technologie, um die zu produzieren, fehlt es meiner Meinung nach daher eher an den Wiedergabegeräten. Und vielleicht auch an der Nachfrage, oder wie seht ihr das? Habt ihr Bock auf 3D oder bleibt ihr lieber 2D? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Okay, mit dieser Diskussion beende ich jetzt die heutige Folge von Photographics News. Wollt ihr mehr 2D-Inhalte von uns sehen? Abonniert doch mal unseren Kanal und schaut euch auch das neueste 5-Minuten-Review an. Ach ja, ich wünsche euch ganz, ganz schöne Ostern und vor allem ein schönes, langes Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche Freitag wieder. Macht's gut und auf Wiederhören. Ciao.